Grüße.
Gut. Herr Bürgermeister Stadler, ist meine Befürchtung richtig, dass Sie nicht bis zum Ende unserer Veranstaltung bei uns bleiben werden?
Ja, das ist wahrscheinlich so.
Dann schlage ich folgende kleine programmatische Änderung vor, dass wir die Diskussion, die ursprünglich im Plenum auch mit Ihnen am Ende der Veranstaltung sein hätte sollen, dass wir die Fragen, die an Sie drei, speziell an Sie, da sind aus dem Publikum, dass wir die jetzt stellen. Also darf ich Sie bitten, Ihre Fragen, Ihre Statements an die drei Herren zum Thema ja, Innensicht der Gemeindepolitik jetzt stellen. Bitte schön. Wir reichen ein Mikrofon.
Also ich bin ja ausgebildete Architektin, habe auch viel in Städtebau gemacht. Jetzt bin ich in der Forschung, in der Innenentwicklung. Und ein Thema kam noch nicht vor, zum Beispiel Einfamilienhäuser in Österreich sind ja sehr stark vertreten. Und dafür gibt es auch noch keine Instrumente, um da sozusagen dichter zu bauen. Haben Sie da auch solche Probleme oder gibt es das bei Ihnen da nicht?
Ja, für die Frage an dich, Johannes, als Mittelgemeindevertreter und Einfamilienhausgenehmiger richten? Unfreiwilliger?
Also eines der Momente habe ich schon gesagt, weil das angesprochen worden, das sind kleinere Grundstücksgrößen im Neubau. Was aber aus meiner Sicht immer mehr zum Problem wird, also wir beobachten jetzt so diesen beginnenden Leerstand in den Siedlungen aus den 70er, 80er Jahren oder zumindest wieder, wie ich gesagt habe, schleichenden Leerstand, ja, immer weniger Personen drinnen. Und da haben wir schon eine Entwicklung, dass die zweite Generation oder die nächstfolgende Generation, für die teilweise mitgebaut worden ist. Ja? Also da gibt es aus den 70er, 80er Häuser, da sind ganze Stockwerke dafür gebaut worden, dass da die Kinder mal einziehen, ja? Dass die das genau nicht machen. Ja? Und da gibt es aber jetzt kein Instrument, wo wir baubehördlich oder wie auch immer agieren können, ja? Sondern wie ich schon gesagt habe, Eigentum. Da glaube ich, wird es darum gehen, wie können wir auch Mobilisierungen zusammenbringen. Ja? Und ich habe halt leider oft den Eindruck, ja, dass, und das ist halt einfach so, ja, bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen, aber die Realität läuft dann immer so, naja, die alte Dame, der alte Herr wohnt halt bis zum Lebensende zurecht in diesem Haus, das er sich geschaffen hat, ja, bleibt aber meistens allein zu zweit dort über. Die Kinder sagen, wir greifen nichts an, solange unsere Eltern da drinnen sind. Wenn die dann nicht mehr drinnen sind, braucht es einige Zeit, bis die Kinder manchmal rascher, aber manchmal auch aus einer Erbfolge, die manchmal auch nicht gescheit geregelt ist, ja, bis dass diese Häuser irgendwann einmal auf den Markt kommen und dann tun sie sich auch noch immer schwer, weil wie kann man denn das, wo wir unsere Kindheit verbracht haben und wo man keine wirtschaftliche Notwendigkeit haben, das zu veräußern, wie kann man das veräußern? Also da sind Beharrungskräfte, die durchaus menschlich sind, aber die der Mobilisierung entgegenstehen. Und das tut uns weh. Das ist schleichender Leerstand und manchmal ist es Leerstand.
Weitere Fragen? Bitte schön.
Cornelia Kreierschütz, Projekthaus. Sie haben jetzt gesagt, man muss reden, überzeugen, ständig sozusagen in Kontakt sein mit der Bevölkerung und dieses Beispiel von den jungen Menschen, die 1000 Quadratmeter Grund haben wollen, um sich so zu verwirklichen. Bringt mich zu der Frage, was würden Sie sich wünschen, wie könnte man die Bevölkerung sozusagen in der Bewusstseinsbildung unterstützen? Was wäre da aus Sicht eines Bürgermeisters notwendig? Wer kann sowas tun? Was können Sie selber tun? Und wo können Sie, oder wo würden Sie Unterstützung brauchen in dieser Frage? Also diese Bewusstseinsbildung der Bevölkerung, das kann ja sozusagen nicht aus dem eigenen Bedürfnis. Raumplanung aufgrund der eigenen Bedürfnisse ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Und das macht Ihnen, glaube ich, auch die größten Schwierigkeiten, diese eigenen Bedürfnisse, die dann auch an Sie herangetragen werden.
Gerne, Herr Pfarrer. Wenn ich darf, und zwar, wir machen jetzt am Sonntag einen Workshop mit jungen Menschen bei uns in der Region, wo wir mit einem Raumplanungsteam uns gelungene Beispiele im Dorf anschauen, wo eben ein Bauen im Zentrum wieder gemacht worden ist, um eben die jungen Menschen wieder einmal auf die Idee zu bringen, in den Kernen zu bauen. Die Werbung zielt immer auf das normale, sage ich jetzt einmal, Haus der Blauen Lagune ab, die man auf einen möglichst geraden Baugrund mit 1000 Quadratmetern hinstellt. Ob das jetzt, und ja, das machen wir jetzt am Sonntag und da werden wir dann weitersehen. Da wird man etwas erreichen, nur eine Bewusstseinsbildung bei einem Bauwerber, der mit einem fertigen Plan kommt, da ist es vorbei.
Herr Bürgermeister Stadler, eine Frage an Sie. In der anonymen Großstadt, wenn ich St. Pölten als solche schon bezeichnen darf, ist es wahrscheinlich nicht mehr möglich, dass Sie so wie der Johannes Pressel einem Bauwerber die 1000 Quadratmeter Parzelle ausreden. Wie schaut Bewusstseinsbildung in einer Stadt wie St. Pölten aus, für die wahrscheinlich weder Sie noch der Planungsamtsleiter Institut noch die Möglichkeiten, die zeitlichen haben? Geht das über die Medien oder fällt das unter den Tisch? Wie schaut das aus?
Nein, fällt nicht unter den Tisch. Natürlich die Unterstützung durch die Medien, aber gesamtgesellschaftliches Nachdenken natürlich unterstützt durch alle, die das tragen können, wo man dieses Bewusstsein auch verändert. Das wäre schon dringend notwendig. Wir versuchen es natürlich in der Stadt auch zu steuern über Bürgerbeteiligungsinstrumente. Das heißt, nicht nur medial über das eigene Amtsblatt, über Pressekonferenzen, über Bewusstsein schaffen, sondern es auch so Aktionen, wo man alle Grundstücksbesitzer mal zusammenhält und sagt, Schatz, ihr kriegt eigentlich aus eurem Grundstück, das jetzt leer steht, über Jahre, über Jahrzehnte, nicht wirklich. Ihr verbraucht es um ein paar Euro. Man könnte das zum Beispiel im Baurecht vergeben oder ähnliches. Ihr kriegt es auf 99 Jahre eine ganz andere Situation. Wir können verdichten. Also es gibt verschiedene Instrumente und man muss auch sagen, das eine oder andere greift auch. Aber dieses Gesamtbewusstsein, weil das haben wir bis in der Stadt. Also wenn da ist auch bei uns ist natürlich der Wunsch da, wenn es irgendwie geht, nach dem Ein- und Zwei-Familienhaus, wenn man es sich leisten kann, und da ist die 1000 Quadratmeter-Geschichte, ja, solange man es sich leisten kann, auch so im Denken drinnen. Also das ist am Land nicht anders wie in der Stadt, mit dem wird man auch konfrontiert und dann gibt es natürlich Bewusstsein schaffen. Wir haben das Problem zum Beispiel gehabt, wenn man zeitlang, die Zeiten sind vorbei, aber mein Vorgänger hat damit gekämpft, die 50.000 da zu halten, denn alle Umlandgemeinden haben billige Baurechtsgründe gegeben, in dem Fall das Land Niederösterreich. Alle Familien mit 2, 3 Kindern, also 4 oder 5 Leute, sind aufs Land gezogen und uns sind sozusagen die Pensionisten und die Singles geblieben, in übertriebenen Sinne. Und das hat eine Zeit lang eine ganz negative Bevölkerungsentwicklung nach sich gezogen, bis dann auch der Druck gekommen ist, nein, wir müssen dagegen steuern, wir müssen auch, jetzt sage ich teilweise, gegen die eigene Überzeugung zumindest da wieder was anbieten und gegensteuern. Und ich denke, es geht nur, indem man Bewusstsein schafft und sagt, überlegt sich einmal, wir bauen Häuser, für die Kinder oder die dann eh nicht im Haus bleiben, mit relativ groß, schaut sich an, dann werden wir älter und die 90-jährige Oma sitzt dann in einem 170 Quadratmeter Haus alleine, bewohnt zum Schluss nur mehr einen Raum, steht das dafür oder ähnliches. Ich glaube, man muss auch ziemlich drastisch die Bilder zeichnen, weil es erlebt ja jeder in seiner Familie und seiner Umgebung. Aber realisieren, dass das sickert und dass das eigentlich nicht auch für sich selber eine tolle Geschichte ist oder dass wir ändern. Ich bewundere zum Beispiel Leute, die jetzt ins betreute Wohnen gehen und da natürlich Entwicklungen vorzeitig eröffnen oder sehr bewusst sein, ich kann ab einem gewissen Alter und mit Bedürftigkeit mein großes Haus und meinen Garten und Dinge im Normalfall nicht mehr pflegen und der kommt dann runter und dann ist er nach 20 oder 30 Jahren völlig sanierungsbedürftig und in Wahrheit eine junge Familie dort wohnen können und wir hätten Gesamtgesellschaft. Aber das zu vermitteln, ist eine schwierige und zähe Aufgabe. Das muss man ganz ehrlich sagen. In den Städten geht es nur mit medialer Unterstützung, aber auch über Bürgerbeteiligungen und Aufrütteln bei verschiedensten Veranstaltungen, weil Einzelgespräche finden statt, sind auch gegeben, dort versucht man es natürlich auch.
Johannes Pressel, zur Frage von der Cornelia Greyer-Sitz noch einmal. Raumplanung orientiert an den Bedürfnissen der der Bürgerinnen und Bürger versus Raumplanung orientiert an höheren gesamtgesellschaftlichen Zielen. Wie ist da der Mittelweg zu finden?
Ich glaube, das sind jetzt eh schon viele Antworten. Ich muss jetzt nicht nur mehr replizieren, aber was ich mir jetzt auch da nochmal gedacht habe, das ist auch meine zutiefste Überzeugung, wir müssen irgendwie schaffen, dass wir berücksichtigen, dass die Menschen nicht nur real älter werden, sondern dass sie in unterschiedlichen Lebensphasen ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja. Und Raumplanung ist sowas von statisch, ja, und Immobilien sind sowas von statisch, dass wir teilweise da nicht nachrüsten können. Ja. Und das letzte Beispiel, zu welchem Zeitpunkt realisiere ich selber, dass meine Wohnung für mich nicht mehr passt. Ja. Also diese Mobilität zu schaffen, ja, die wäre wichtig. Ein Beispiel noch, weil es mich ganz selber persönlich betroffen hat. Ja. Ich wohne in einem Aussiedlerhaus, das hat der Schwiegervater 74 von der Donau weggebaut, ja, riesig gebaut. Ich glaube 500 Quadratmeter Wohnnutzfläche, was wir haben. Ja. Jetzt vor einigen Jahren ist mein Sohn gekommen, also Schwiegereltern wohnen drinnen, ich mit 4 Kindern, also mittlerweile 3 Kinder, Sohn ist gekommen und hat gesagt, Papa, irgendwann brauche ich einen Baugrund. Ja. Ich habe ihm dann gesagt, nach ein bisschen Nachdenken, überlegen wir mal, wie wir das daheim machen, ja, weil ich Folgendes feststelle, dass eigentlich das Leerstandsproblem im Alter schon im mittleren Alter beginnt. Ja. Also wenn ich es übersehen hätte, mit meinem Sohn in Diskussion zu kommen und zu sagen, Buh, schau dir das einmal an, wir müssen so und sowas sanieren daheim, schauen wir, ob wir nicht dieses riesige Haus auf 3 Familien mit behindertengerechten Wohnungen und was halt auch immer aufteilen und schauen, ob du nicht da auch deinen Platz findest, ja. Dann wäre ich genauso in diese Falle getappt, die viele machen. Ja. Und das ganz schlechteste Beispiel, das muss ich auch noch geschwind erzählen, ich habe eine Familie in der Gemeinde, da haben, also die sind jetzt die Eltern, glaube ich, 65 oder an die 70, ja. Da haben zweimal die Kinder zusammen geheiratet. Die Kinder haben zweimal ein Haus gebaut und die Alten sitzen jetzt allein. Also da müssen wir Instrumente finden, ja. Und reden, das eine, selber tun, das zweite, Wohnbauförderung, das dritte, um auch dann vor allem diesen Altbestand wieder zu aktivieren. Und das ist nicht ganz so spannend, dass man auch in diesen Innenlagen noch ein bisschen was gibt. Also Sanierungsförderung ist gut, muss ich dazu sagen, habe ich auch genossen, hat vieles gebracht oder hat unsere Entscheidung auch noch angespornt, aber da liegen ein bisschen die Schlüssel drin.
Gibt es noch Fragen? Bitteschön. Dann würde ich sagen, machen wir alle 4 jetzt aufgezeigten Personen hintereinander und schauen wir dann, dass wir eine gemeinsame Antwort finden. Bitte.
Grüß Gott, ich bin Architekt und es betrifft das Thema Verdichtung, da hätte ich ein paar Fragen dazu. Das ist nämlich sehr, ich habe es sehr schön in der Diskussion schon vorher gefunden, gerade nämlich als planender Architekt. Papier ist geduldig, Pläne werden einmal geschmiedet. Umgesetzt wird vielleicht erst nach den Papieren 10 Jahre, vielleicht auch erst 20 Jahre später. Wichtig sind aber eigentlich, diese Zukunftskonzepte zu haben, nach denen man sich hier auch richten und halten kann. Und ich bin in einer kleineren Stadt, in Niederösterreich beheimatet und kenne es auch von anderen Städten, wo das natürlich auch ein Thema ist und wo interessanterweise eine Verdichtung gerne umgangen wird, sei es, wenn es um die auf Nach- und Rückfrage innerhalb der Bevölkerung, wenn es quasi Partizipation gibt, sei es aber scheinbar auch aus der Politik. Und ich vermisse im Grunde genommen als einer der Maßnahmen, sich wirklich auch wirklich intensiv mit der Verdichtung aufgrund der wachsenden Städte, aufgrund wachsender Gegebenheiten, wie auch heute schon in den verschiedenen Größen nämlich auch genannt, sich damit nämlich ernsthaft zu beschäftigen, vielleicht sogar auch dafür Reglements oder irgendwelche leitenden irgendwas einzuführen, wo man da ein bisschen auch hineinführen kann, weil ich sehe, dass das eigentlich in den kleinen Städten fast ein Tabuthema ist, aber eigentlich jetzt planerisch gedacht, als Fachmann gedacht, ein absolut notwendiges Thema ist.
Gut, nächste Frage. Wer möchte noch? Bitte.
Ja, Dahlhammer Ö, ja. Ich würde gerne eine Perspektive aus einem anderen Bundesland einbringen. Und zwar haben wir im Sommer über 20 steirische Gemeinden interviewt, genau zum Thema Bauland mobilisieren und Erfahrung und Zufriedenheit mit den Instrumenten. Und was ich recht spannend gefunden habe, ist, dass die Gemeinden gesagt haben, so dieses Finanzanreizinstrument ist ein gutes und wichtiges. In der Steiermark gibt es die sogenannte Infrastrukturabgabe, die es in anderen Bundesländern gibt und Sie kennen die sicher. Das Prinzip ist, dass eben eine Abgabe von ein paar Euros pro Quadratmeter auf erschlossenen, aber nicht bebauten Bauland eingehoben werden kann. Und der Steiermark gibt so eine Regelung, dass es, glaube ich, 5 Jahre sind, so eine Stillhaltefrist gibt und wenn nach 5 Jahren nicht bebaut ist, und das geht auch so für bestehende Baugrundstücke, gibt es 3 Optionen. Eine Option ist die Abgabe, zweite Option ist, das Grundstück wird der Gemeinde angeboten zum Kauf und die dritte Option ist Rückwidmung. Rückwidmung ist gerade im Innenbereich für viele Gemeinden keine Option, weil sie sagen, eigentlich hätten wir es gern bebaut. Und da waren so 2 Themen, die jetzt sagen, diese Unterstützungsbitte an das Land sozusagen gemacht haben. Die eine war, in der Steiermark gibt es so, die Gemeinden können einführen oder können nicht einführen. Und da waren von vielen Gemeindevertretern die Bitte eigentlich oder der Vorschlag einfach verpflichtend im Sinne von, wir müssen das, was das Land vorschreibt, übersetzen und sagen, die Rolle des Landes war in der Perspektive des Landes und der Böse. Und ich kann mir sozusagen eigentlich einen gewünschten Effekt ausreden auf die übergeordnete Institution. Und der zweite Wunsch war, wenn die Gemeinde Grundstück angeboten wird, dass das Land über einen Baulandfonds oder was auch immer, sozusagen quasi die Gemeinde, die vielfach kleine Gemeinden sind und das viel Geld haben, beim Ankauf unterstützt, um sozusagen dieses Ankaufen, Entwickeln, wieder Verkaufen zu ermöglichen. Frage an die 3 Bürgermeister, wie würden Sie das sozusagen für Niederösterreich einschätzen im Sinne dieser Unterstützungsfunktion des Landes, einerseits so ein bisschen unangenehme Botschaften zu übernehmen und dann auf die Gemeinden, also damit die Gemeinden zu entlasten. Und als zweites aber auch sagen, im Sinne von Bauland, aktiver Baulandmarkt zu sein, da sozusagen auch eine Unterstützung zu haben.
Vielen Dank, Erich. Der Herr in der 3. Reihe.
Ja, ich möchte auch die Frage der Nachverdichtung ansprechen und meiner Ansicht nach gibt es gerade hier bei dem Aspekt in der niederösterreichischen Raumordnung eine ziemlich konträre Entwicklung. Die möchte ich so darstellen, dass also das niederösterreichische Raumordnungsgesetz mittlerweile eine Möglichkeit schafft, die Anzahl der Wohnungen, der Wohneinheiten je Grundstück zu beschränken. Ja. Früher gab es also die Wohndichte-Regelung, das heißt im Flächenwidmungsplan wurde festgelegt, wie groß oder wie viele Einwohner pro einer bestimmten Einheit anzustreben sind. Das sollte dann im Bebauungsplan umgesetzt werden. Jetzt gibt es in der Flächenwidmung schon, also nicht in der Bebauungsstruktur, gibt es also diese Begrenzung der Wohneinheiten. Und diese Begrenzung wird also von den Gemeinden in unermesslichen Ausmaß ausgenutzt. Ich komme aus einer Stadt, Baden, da sind glaube ich 70%, 80% sind dort begrenzt worden auf 2 Wohneinheiten je Grundstück, unabhängig davon, wie groß dieses Grundstück ist. In meiner Nachbargemeinde Pfaffstetten ist genau das Gleiche passiert. Da gibt es Grundstücke 3000 Quadratmeter groß, bestens aufgeschlossen, begrenzt auf 2 oder 3 Wohneinheiten je Grundstück. Das Gleiche passiert jetzt nicht nur für das Bauland-Wohngebiet, sondern auch für das Bauland-Kerngebiet gibt es also jetzt die Möglichkeit der Gemeinden, die Wohneinheiten im Bauland-Kerngebiet zu begrenzen. Also ich frage mich, das ist ja abstrus, also gegen jede raumplanerische Idee eigentlich. Ja. Meiner Ansicht nach kann man das nicht in der Raumordnung festlegen, sondern wenn, kann ich ja nur im Bebauungsplan begrenzen, meinetwegen Bebauungsdichten, Gebäudehöhen, dort ist das richtig angebracht, aber doch nicht in der Raumordnung.
Vielen Dank. Da war eine Wortmeldung noch rechts und die beiden Herrschaften kommen auch noch dran. Ja, bitte, der Herr ganz rechts. Bei der Bücherwand. Ja, Sie sprechen einfach laut.
Paul Sich, Wirtschaftsunion, ich bin Gemeinderat in Laxenburg. Ich habe vor 14 Tagen eine Abendveranstaltung zum Thema Bodenversiegelung gemacht. Bürgermeister Achau, Vizebürgermeisterin Münchendorf. Die Klage war, es ist schwer, Kooperationspartner zu finden für Gewerbeansiedelung. Es wäre nicht notwendig, dass dass die Gemeinde Gewerbeflächen entsprechend gewidmet werden, aber die beiden Gemeinden haben im Bezirk Mödling keine Nachbarn gefunden, die bereit gewesen wären, gemeinsam zu erschließen. Die Frage an Sie, wie sehen Sie das? Warum gibt es so wenige Beispiele für sowas wie den interkommunalen Finanzausgleich für eine gemeinsame Erschließung von Gewerbeflächen, 4 oder 5 Gemeinden? Sehr gutes Beispiel sind da natürlich die Industriezentren in Niederösterreich, die Eco Plus betreibt. Ne?
Dankeschön. Letzte Wortmeldung, die Kollegin.
Könnte man schon Instrumente entwickeln und ich würde mal den Vorschlag machen, zum Beispiel alle Flächen mal aufzunehmen sozusagen und sozusagen Testentwürfe zu machen, ob die jetzt öffentlich oder privat sind. Also bis zum Stadtrand das mal zu definieren und damit man mal eine Übersicht hat, was eigentlich da ist im Ort und über die nächsten 20, 30 Jahre, wenn mal wieder was zur Verfügung steht, dann die Bürger dazu nehmen und die befragen, wie das aussehen könnte, weil man ja mit 3D-Bildern schon sehen kann, wie die Dichte aussieht und das mit den Gemeinden abspricht. Also informell das mal zu machen für die Gemeinden und das in sozusagen in GIS gespeichert, wem das gehört, wann das vielleicht zur Verfügung steht und so weiter. Das fände ich ein tolles Instrument, was Sie davon halten. Also okay. Finde das toll, so Testentwürfe.
Letzte Wortmeldung, der Herr.
Ich war neugierig, ob das zur Sprache kommt, ich bin auch Architekt, das Wettbewerbswesen, ob es da eine Schwelle gibt, der Größe der Gemeinde, wo der Wettbewerb der Architekten der eine sozusagen Hemmung erfährt, weil man das Gefühl hat, man möchte niemanden auf die Füße treten.
Oder reden wir da jetzt von hochbaulichen Wettbewerben oder von städtebaulichen?
Und ich wollte eben auch die städtebaulichen Entwicklungen, die können ja Architekten genauso auch in Formen fassen, wollte ich jetzt nochmal umbrechen auf die Gewerbegebiete, weil auch dort wird relativ wenig ausgeschrieben und es muss ja nicht so sein, dass es immer in einem sozusagen geschmäcklerischen Verkaufsbudencharakter endet oder in irgendwelchen großen Blechkisten. Auch das könnte man ja auch anders gestalten, wenn man schon das Problem hat der Gewerbeflächen.
Okay. Ich erlaube mir, die Fragen an Sie zuzuteilen, dafür, weil ich weiß von dir, dass du ein interkommunales Gewerbegebiet bereits gemacht hast, Johannes. Darf ich dich bitten um eine kurze Antwort eben zum Thema, das der Herr angesprochen hat, der interkommunalen Gewerbeansiedlungen, die auch mit einer Nichtzersiedlung oder auch einer Bodeneinsparung einhergehen kann, im günstigsten Fall.
Also, wieso funktioniert es oder wieso funktioniert es nicht? Letztlich ist natürlich auch bei einer Betriebsgebietskooperation schwingt das Thema Kommunalsteuer, wer hat am Ende die Kommunalsteuer und wie teilt man das auf mit und wer muss wie viel investieren. Ja? Und es ist natürlich so, dass die Standortfrage da ganz entscheidend ist, wer die geeigneten Grundstücke ja, in der Verfügbarkeit hat als Gemeinde, ja, muss letztlich ein großes Herz haben, um andere da zu beteiligen. Und jetzt müssen wir uns auch ganz ehrlich sein, wieso soll ich mir als Einzelgemeinde, jetzt nicht falsch verstehe, ja, wieso soll ich mir als Einzelgemeinde das alles antun, damit die anderen da mitschneiden können? Ja? Also, wenn Sie in der Bürgermeisterrolle wären, fühlen Sie sich da mal hinein und Sie wissen jetzt im Moment nicht, was Sie sich alles antun. Und ich habe ein interkommunales Betriebsgebiet mit 3 Gemeinden. Wir haben wirklich ganz gleich geteilt. Wir haben gesagt, 15% vor Abzug der Kommunalsteuer bei der Standortgemeinde, alles andere wird gedrittelt. Ja. Standort ist die Gemeinde Ardacker, aber natürlich habe ich auch mit diesen 15% von den Problemen mit der Flächenwidmung, mit den Anrainer, mit dem ganzen Management, Bau, alles was zu tun ist, die ganze Finanzabwicklung. Wir haben teilweise über 4 Jahre vorfinanziert, ja, weil die ja teilweise gar nicht gläubig waren, dass das überhaupt was wird. Ja. Also Sie müssen halt das alles durchgehen, ja, und wenn Sie es ganz menschlich sehen, dann sind das schon auch manchmal Dinge, wie so einer sagt, naja, und wenn ich mich dann bei der eigenen Bevölkerung noch dafür rechtfertigen muss, dass ich dort die Kommunalsteuer vielleicht noch zu den anderen gebe und eigentlich die anderen einmal ein Leben schwer machen, na, wieso soll ich denn das tun? Also das ist manchmal sehr, sehr hinderlich. Gibt zu, gibt es auch Förderunterstützungen, ja, aber im politischen Leben kannst du jede Förderung bekommen, die dient dem Gemeinwohl, nur deinem politischen Überleben möglicherweise nicht.
gäbe es Hilfsmöglichkeiten von übergeordneten Stellen, die du dir wünschen würdest?
Du, ich habe mir jetzt auch bei den anderen Sachen gedacht, was kann dir helfen? Ja, weil auch diese innere Verdichtung, ich muss da ganz kurz was dazu sagen, weil es mir auch ein Anliegen ist. Letztlich ist es in der, also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir Dinge als Gemeinde und als Bürgermeister in die Hand nehmen müssen. Ja? Und es hilft uns dann, wenn nicht alle im Nachhinein oder parallel dazu mit dem Finger auf den Bürgermeister zeigen, wenn es Probleme gibt. Weil die gibt es. Bei der inneren Verdichtung ist der andere einer der Erste, der da sagt, so machen wir es sicher nicht. Ja? Und ich habe jetzt ein aktuelles Bauverfahren, ja, wo ich 7 Wohnungen, keine großen, in ein Siedlungsgebiet mache, ja, haben den Grund angekauft, haben geschaut, wie wir es mit den Nebenflächen machen, haben wirklich alles da. Ja. Wer ist als Erstes, der da steht? Die Anrainer, die mir sagen, mein Vorgänger hätte ihnen versprochen, da kommt der Spielplatz, da kommt der Kapellen und außerdem da haben wir alles, damit das nichts wird und letztlich zahlen wir den auf einen Volksanwalt. So. Und wenn ich eine Unterstützung brauche, ich muss dazu stehen, ich will da gar nicht, der mal sagt, das Land will, dass das passiert. Ja. Ich bin schon so viel Bürgermeister, dass ich weiß, ich will das jetzt oder ich will das nicht, meine Bevölkerung braucht das oder braucht das nicht. Ja. Und wenn ich junge Menschen ansiedeln will, dann werden die das brauchen. Ja. Und das weiß ich, dass da welche da sind, die Wohnungen wollen. Ja. Aber ich brauche Menschen, die dahinter stehen. Und ich wünsche mir von der öffentlichen Wahrnehmung, dass dann nicht der Bürgermeister durch alle Medien zart wird, ja, sondern dass man auch sieht, dass das was Positives für die Gemeinde ist. Selbst wenn viele sagen, naja, das ist jetzt vielleicht nicht mein eigener Geschmack. Ja. Und nicht, weil ich es gegen die Anrainer mache, sondern weil ich es mit gutem Gewissen mache, dass die keinen Schaden haben. Ja. Also das ist mir einfach wichtig.
Herr Bürgermeister Stadler, ich bleibe gleich bei der Nachverdichtung. Wie schaut es im städtischen Raum aus, wo man vielleicht etwas mehr gewohnt ist, dass sich Lebensumfeld auch verändert, auch baulich verändert? Erste Frage dazu, wie schaut es mit den Widerständen aus oder mit Ihrem Elan, die Stadt nachzuverdichten? Und ich knüpfe gleich eine zweite Frage an. Wie weit hat St. Pölten einen praktikablen Kataster, eine Übersicht über alle verfügbaren Flächenressourcen, beginnend von den Lasten, die drauf liegen, von den Eignungsverhältnissen etc. etc.?
Zur letzten Frage gleich haben wir und ist auch erarbeitet worden im Zuge der Veranstaltungen, die wir mit allen Grundstückseigentümern gemacht haben, die wir eingeladen haben. Wir konnten natürlich nur die erreichen, die auch wirklich kommen und bereit sind, aber auch das ist schon ein Signal, weil wenn jemand über Grundstücke verfügt und man lädt ihn ein und er kommt dann gar nicht und beschäftigt sich nicht damit, dann ist er in der Mehrzahl der Fälle nicht bereit, sich da einzubringen. Aber nur mal zurückkommen, es sind ja die Konzepte angesprochen worden. Also die Stadt St. Pölten als wachsende Stadt, wir haben in den 90er Jahren erstens einmal unsere ganzen Konzepte neu erarbeitet, die Stadtentwicklung betreffen. Wir haben jetzt, weil die Stadtentwicklung längst weitergegangen ist, beginnend und auch in der Reihenfolge ganz bewusst zuerst das Grünraumkonzept, dann das Generalverkehrskonzept und jetzt das Stadtentwicklungskonzept, das im Juli letzten Jahres erst in Kraft getreten ist, überarbeitet und die Bürger eingeladen, bei all drei Konzepten mitzumachen, oder öffentliche Veranstaltungen gegeben. Aber ich gebe auch der Wortmeldung recht, die gesagt hat, eigentlich zur Baulandaktivierung, wir brauchen außer dem guten Zulegen, dem Überzeugen, wer es geschickt und habe mir beim meinen Nachbarn, wenn es da eine Abgabe, wenn das Jahrzehnte nicht irgendwie aktiviert wird und auch Dinge blockiert werden, es werden schon Steuerungselemente, nicht weil wir daran verdienen wollen, sondern wir wollen ja was bewegen. Und es ist ja auch volkswirtschaftlich sinnvoll, weil wenn ich auf die Verdichtung setze, dort habe ich schon die Wasserleitung, dort habe ich schon einen Kanal, dort habe ich schon einen Strom, dort habe ich schon die Straßenbeleuchtung, brauche vielleicht nur 2 Kandelaber setzen oder ähnliches oder im Gehsteig verdichten. Aber es ist ja viel sinnvoller, sozusagen im Verdichten von allen Kosten das durchzuführen. Und nachdem wir leider in Niederösterreich, wir würden es uns wünschen, diese Instrumente zurzeit nicht haben, haben wir natürlich versucht, aus der Not der Tugend zu machen und sagen, wir gehen, indem wir geschaut haben, wo sind die großen Flächen. Wir haben es auch im Stadtentwicklungskonzept festgeschrieben. Wir wollen eine Stadt der kurzen Wege, das heißt, alle Wege, die möglich sind, zu Fuß zu gehen. Dann als zweites das Radfahren, als dritter den ÖPNV und erst sozusagen in letzter Anwendung den PKW haben. Und da spielt natürlich die Verdichtungsthematik und auch das festzuschreiben seitens der Stadt eine entscheidende Rolle. Das wird den einen oder anderen Widerstand da haben, dass auch in der Stadt Leute sagen, na, jetzt so schön, jetzt war ein Hektar neben mir die letzten 50 Jahre frei und jetzt bauen sie mir da eine Siedlung hin und all diese Dinge, das passiert in der Stadt genauso wie am Land. Gibt da natürlich die ein oder andere Bürgerinnen und Bürger, die sagt, ja, mein ganzes Böcken, so wie ich es kenne, und die letzten Grünräume kommen unter sozusagen unter die Verbauung. Aber da muss man, und das geht wieder in die Schiene, wo es nur mit der Aufklärungsarbeit und der Vernunft geht, wo man dann den Leuten sagt, aber schaut, wir bauen in der Stadt, wir bauen in der Stadt, wo wir die Leitungen haben, wir bauen in der Stadt, wo wir den Bus haben, wo wir die Radwege haben und diese Dinge und nicht auf der grünen Wiese draußen. Und da gibt es eh noch nur Grünräume. Aber es wird auch gehen, dass man natürlich die Grünräume in einer Stadt, darum habe ich auch gesagt, von der Abfolge, zuerst Grünraumkonzept, dann Generalverkehrskonzept, dann Stadtentwicklung, auch von der Abfolge, da erstens einmal das koordiniert zu machen und zweitens einmal auch die Grünräume zu erhalten und zu schauen, dass man trotzdem Wachstum halt dem Freiraum auch in der Stadt bietet. Nur wenn man sich St. Pölten anschaut, trotz dem Wachstum eben noch so viel an Grünraum, auch wenn die Bevölkerung das Empfinden hat, jetzt kommen uns die letzten Äcker da und sozusagen unter die Verbauung ist zum Glück in dieser Form noch nicht gegeben. Zu gemeinsamen Gewerbegebieten, ja, die Themen kann ich auch nur bestätigen, die da kommen. Das Thema ist natürlich, dass auch aufgekommen ist, weil es nicht geregelt ist und Ding. Kommt man nicht auch, und das ist ja heute, werden viele Themen nur vor dem Hintergrund der Haftungsfragen, verzichte ich als Gemeinde nicht und darf ich das auf Gemeindevermögen und auch auf die nächste Steuer und auf diese Dinge verzichten? Das sind halt auch Themen, die uns das Leben bei solchen Kooperationen nicht einfacher machen, weil dort auch der Ding ist, jede Kommunalsteuereinnahme, jede Grundsteuereinnahme ist eigentlich ein Wert der Gemeinde, schon gar ein Grundstück. Darf ich da wem beteiligen? Welche Gegenleistung muss ich haben? Darf ich verzichten sozusagen oder das aufteilen? Es gibt ja zurzeit nicht wirklich eine gesetzliche Grundlage dafür.
Danke. Matthias Hartmann, ich bin sehr dankbar um den Input vom Erich Dahlhammer, dass eben in der Steiermark Bürgermeister im Grunde fast einfordern, liebes Land, gebt uns keine Kann-Bestimmungen, sondern Muss-Bestimmungen. Weil sonst haben wir erst wieder den Konkurrenzkampf unter uns, wer zieht die Daumenschrauben an, wer nicht und so weiter. Und auch der finanzpolitische Anreiz in der Planung, denke ich mir, ist ein sehr wichtiger. Darf ich Sie fragen, wie weit Sie mit vertragsraumordnerischen Dingen beschäftigt sind in einer Gegend, wo viele froh sind, wenn irgendwer was baut, ja, was natürlich jetzt nicht unbedingt die nachhaltigste Strategie ist. Wie weit können Sie mit Flächenwidmungen Bedingungen verknüpfen oder wie weit ist das ein Thema in so einer kleinen Gemeinde? Wie weit können Sie auf gehortetes Bauland irgendwie zugreifen, um es zu mobilisieren? Wo sind da Ihre Spielräume und wie schaut die Bereitschaft aus, in Ihrer Gemeinde oder auch in den Nachbargemeinden das auch zu tun?
Also die Spielräume sind sehr, sehr klein. Ich verstehe da die steirischen Kollegen unten sehr stark. Ich muss auch sagen, ich finde eine Infrastrukturabgabe in Niederösterreich wäre auch sehr sinnvoll. Das habe ich übrigens schon zu meiner Bachelorarbeit 2014 geschrieben, wie ich das Thema Leerstände eben auch untersucht habe. Ja, in einer kleinen Gemeinde hat man natürlich nicht unbedingt viele Möglichkeiten oder sehr wenig Gelegenheit, auch das auszutesten. Mit 2007 die letzte Siedlungserweiterung bei mir gemacht, also das sieht man schon ein paar Tage her. War nicht ganz einfach. Wir haben sie den Realitäten angepasst. Also wir haben einen großen Plan gehabt und die Hälfte haben wir umsetzen können, aber die andere Hälfte leider Gottes an den Eigentümern halt gescheitert ist, muss man ganz klar sagen. Aber das ist halt natürlich auch so, das muss man akzeptieren und man muss auch schauen, okay, das, was möglich ist, auch zu machen.
Also es gibt da Nachjustierungsbedarf durchaus.
Das auf jeden Fall. Und oder Infrastrukturabgabe wäre eben auch gut. Und das Thema zum Überlegen, wie lang darf überhaupt der Bauland sein, wenn es nicht bebaut wird, ist auch ein Riesenthema. Es gibt bei uns Dörfer, die haben Baulandreserven, da konnte man das Dorf nochmal hinstellen. Also
wird in Österreich mittlerweile befristet, neu gewidmet.
Ja, es gibt, wenn man jetzt ein neues Bauland macht, eben einen Bauzwang drauf, sagen wir mal, 5 Jahre, 3 Jahre, 5 Jahre Verlängerung gibt es auch.
Der muss aber nicht ausgesprochen werden.
Ja, muss nicht, aber die Gemeinden sind schon bei Neuwidmungen verpflichtet, das zu tun, bei den Alten jetzt nicht. Es gibt da die Möglichkeit mit, das macht der Kollege, glaube ich, aus dem Waldviertel an, die machen Baurechtsverträge, eben, oder Baulandverträge, so ist es richtig, um eben da die Optionen für ein Bauland eben zu haben. Das ist eigentlich auch ein gutes Steuerungsmittel. Es muss man aber ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich ein Werkzeug, was Gemeinden, die Zuzug haben, vermehrt brauchen als Abgangsgemeinden, da wieder andere Problematiken. Mhm.
Zwei Fragen sind noch offen. Johannes Bressel, darf ich dich bitten? Zum einen, die Wahrnehmung, die jeder Österreicher, jede Österreicherin hat, ein Gewerbegebiet ist halt einmal schier. Ja? An das haben wir uns irgendwie gewöhnt, aber ganz zu Recht sagt der Kollege, das müsste nicht so sein. Auch das ist Lebensumfeld, auch das ist Baukultur oder Bauunkultur. Wie weit bist du zum Beispiel bei deinem Gewerbegebiet an gestalterische Dinge herangegangen? Wie weit hat es einen Wettbewerb gegeben für eine, sagen wir jetzt einmal, städtebauliche Lösung?
Danke für die Frage. Offene Wunde. Nein, haben wir nicht gemacht. Ja. Also vielleicht auch im Nachhinein würde man es vielleicht machen. Ja. Da muss man aber auch dazu sagen, wenn ich jetzt zurückschaue, dann ist ja in so einer Situation, in der wir waren, da geht es am Anfang einmal in erster Linie darum, überhaupt jemanden zu begeistern, sich hier anzusiedeln. Ja, wir haben jetzt eine Dynamik erreicht, wo ich glaube, wir könnten es uns trauen, auch Vorgaben zu machen, aber da waren wir vorsichtig. Ja. Wie gesagt, jetzt im Nachhinein haben wir natürlich einige Dinge geregelt, wenn Bebauungshöhen festgelegt und so weiter, was wir ursprünglich auch nicht hatten. Also in diesem Bereich haben wir eingegriffen, aber jetzt mit Gestalt, Qualität nicht.
Letzte Frage, wir haben aus Baden gehört, das Problem der Höchstdichten eigentlich, die verordnet sind, wie weit ist das aus deiner Sicht kontraproduktiv, wie weit macht das Sinn, wie könnte man anders vorgehen?
Ich kenne jetzt die gesetzliche Grundlage nicht. Ich war der Meinung, dass wir keine Dichten mehr haben per se in der Flächenwidmung, aber ich glaube, es sitzen ein paar Raumplaner da, die das wissen könnten.
Okay. Begrenzt werden.
Meine persönliche Meinung dazu, und die muss man jetzt wieder aus meinem Hintergrund der Gemeinde sehen, ist hier die dichte Frage nicht als die ich auferlegen würde. Ein Beispiel aus dem Land, also aus dem ländlichen Raum, den ich habe. Ja. Ich habe natürlich auch einige Vierkanthöfe und so weiter, und wir bemühen uns auch da, Nachnutzungen zu finden. Teilweise ja sehr schwierig, aber eine Situation habe ich jetzt, wo ein so ein Vierkanthof umgestaltet wurde, und ich kenne einige Gemeinden, die begrenzen dann die Wohnanzahl, die da drin möglich ist, und da reden wir jetzt einmal von 1000 Quadratmeter Grundfläche, ja. Mit 6 Wohneinheiten haben wir nicht gemacht, bewusst nicht. Ja. Also ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, du, schau, was können wir machen, wie können wir es geschickt planen und ausnutzen, beteilige mich auch, wenn es gewünscht ist oder so weit es schafft, und auch teilweise sogar an diesem Planungsprozess, weil wir natürlich mit der GEB-Widmung auch einiges an Steuerungsmöglichkeiten dort haben. Und bin froh, wenn wir, sage ich mal, eine gute Architektur, aber letztlich mit optimaler Ausnutzung dieser Gebäudebestände zusammenbringen. Ja. Weil die Infrastruktur ist einmal dort, ja, und dann brauche ich nicht 6, dann machen wir halt gleich 10 Wohnungen und die angepasst.
Vielen Dank an alle drei Bürgermeister für die spannende Diskussion. Wenn noch von Ihrer Seite Inputs quasi anstehen, es gibt ja noch die Schlussdiskussion, aber ich muss in Rücksichtnahme auf den Zeitplan jetzt einen Schlussstrich ziehen und sage, ja, herzlichen Dank, und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es in Österreich noch Bürgermeister gibt, die an der großen Bundesstaatsreform weiter arbeiten. Ja?